Es ist Donnerstag, der 28. Mai 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell, am Mikrofon ist Romy Arndt, ich begrüße Sie ganz herzlich. Zunächst eine Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Die Deutschen wurden in wenigen Tagen gleich mehrfach geschmäht. Die Tagesschau nennt sie Nicht-Migranten, für Sozialministerin Bärbel Baas sind sie alle einheitsbraun. Sprache ist verräterisch. Den Deutschen soll nicht nur ihr Name, sondern auch ihre Daseinsberechtigung genommen werden. Macht künstliche Intelligenz den Menschen überflüssig? Im JF-Interview erklärt Vordenker Curtis Jarvin, KI könne eine neue Weltordnung schaffen. Der Vertreter der neoreaktionären Bewegung glaubt, dass wir uns auf dem Weg in die Monarchie befinden. Und im Thomas Mann-Jahr erschienen viele Veröffentlichungen zu dem Schriftsteller, wie linke Forschung aus ihm absurderweise einen Antisemiten und eine Symbolfigur der LGBTQ-Ideologie macht, beschreibt der Autor Arthur Abramowitsch. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Soweit die Werbung und nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Kein Tag vergeht derzeit ohne neue Meldungen in Sachen Ebola. Die WHO hat wegen des Ausbruchs in zwei afrikanischen Ländern eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Ist die Sache wirklich so dramatisch oder haben wir es vielmehr mit einer Dramatisierung zu tun? Darüber spreche ich gleich mit dem Tropenmediziner und Biologen Professor Martin Haditsch. Bei den Filmfestspielen von Cannes wurde kürzlich eine Petition herumgereicht. Sie richtete sich gegen den Einfluss des bretonischen Milliardärs Vincent Bolloré auf die Filmproduktion. Rund 600 Filmschaffende hatten den offenen Brief schon unterschrieben. Wer ist Bolloré? Welche Ziele verfolgt er? Und warum sorgt er im linken Spektrum so für Unmut? Dazu hören Sie den in Paris lebenden Schweizer Literaturwissenschaftler und Romanisten Professor Robert Kopp. Am 14. Juni wird in der Schweiz über die Nachhaltigkeitsinitiative abgestimmt. Aus diesem Anlass reden wir mit dem Wirtschaftsjournalisten Werner von Tobel über die ökonomische Seite und die wahren Kosten der Zuwanderung. Und im Kommentar des Tages von Silke Hasselmann geht es um die Integrität von Wahlen, an der in Deutschland immer mehr Menschen Zweifel haben. Das sind unsere Themen heute. In der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda grassiert derzeit das hochgefährliche Ebola-Virus. Nach Angaben der kongolesischen Regierung gibt es ca. 220 Tote und über 900 Verdachtsfälle. In Uganda wurden bisher 7 Ebola-Fälle registriert. Die Eindämmung der Krankheit ist schwierig, weil die betroffenen Provinzen schwer zu erreichen sind und die medizinische Ausrüstung fehlt. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. WHO-Chef Tedros sagte, man stehe vor einem äußerst ernsten und schwierigen Ausbruch. Es werde erst noch schlimmer werden, bevor es besser werde. Ist das Panikmache oder begründete Sorge? Wie ist dieser Ebola-Ausbruch einzuschätzen? Dazu begrüße ich den Mediziner und Biologen Professor Martin Haditsch. Er ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie sowie für Tropenmedizin. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Professor Haditsch, Ebola-Ausbrüche gibt es ja immer wieder. Mir scheint aber, dass dieses Mal die hiesigen Medien sehr viel intensiver berichten. Stimmt das?
Also immer dann, wenn das Klima im Bereich des Journalismus günstig steht, wird intensiv berichtet über Krankheitsausbrüche. Ich kann mich noch erinnern, beim letzten großen Ebola-Ausbruch in Westafrika war plötzlich auch ein Mega-Hype um diese Krankheit, weil hier halt die große Tatogenität im Vordergrund steht, was ja auch schon medial aufgearbeitet wurde. Manche werden sich noch erinnern, dass es mit Dustin Hoffman den Film Outbreak gegeben hat, wo es im Prinzip um einen vergleichbaren Krankheitserreger gegangen ist. Also selbst Hollywood hat sich schon dieses Themas angenommen.
1976 ist Ebola das erste Mal aufgetaucht oder als solches erkannt worden. Wo kam das Virus denn her?
Wir müssen immer davon ausgehen, dass diese Viren schon länger bestanden haben, ohne dass es wirklich erkannt wurde. Und es gab auch bereits traditionelle Behandlungsmöglichkeiten, wie ich von meinem sehr, sehr geschätzten, leider Gottes mittlerweile verstorbenen, väterlichen Freund Professor Armin Prinz in Wien lernen durfte. Vielleicht zuerst zur Frage, wo es herkam. Also entdeckt wurde es eben in Zaire, das ist ja derzeit die Demokratische Republik Kongo und daher auch dieser eine besonders pathogene, also krankmachende Zaire-Stamm. Es gibt ja insgesamt 6 Stämme von Ebola-Virus, von denen zumindest 4 humanpathogen, also den Menschen krankmachend sind. Und man muss davon ausgehen, dass also dieses Virus zoonotischen Ursprungs ist, also vom Tier auf den Menschen überspringt in bestimmten Settings. Als klassische Quelle wird angeführt eine Fledermausart, unter anderem der sogenannte Nilflughund. Die Menschen infizieren sich aber meines Wissens nach, kann ich nicht sagen, ob häufiger, aber zumindest auch häufig durch sogenanntes Bushmeat, also durch Wildtiere, die im Wald eben leben oder auch dort verstorben sind. Man muss sich ja so vorstellen, wenn zum Beispiel Menschenaffen wie Gorillas daran versterben, dann ist das für die einheimische Bevölkerung natürlich eine oft unerwartete riesige Proteinquelle. Und das wird dann natürlich verarbeitet und gegessen. Und bei der Verarbeitung kann es natürlich auch durch den Kontakt mit Körpersäften des veränderten Tieres auch zu entsprechenden Infektionen kommen.
Wenn es heißt, irgendeine Krankheit sei eine Zoonose, also von bestimmten Wirtstieren auf den Menschen übertragen, dann sind kritische Geister ja seit der Corona-Zeit etwas skeptisch. Wäre es denn auch möglich, dass auch bei Ebola-Ausbrüchen im Hintergrund irgendwelche Biolabore eine Rolle spielen?
Ja, das ist natürlich denkbar. Und bei SARS-CoV-2 wissen wir ja mittlerweile mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass dieses Virus in einem Labor sozusagen hergestellt wurde. Wobei, vielleicht mache ich mir jetzt auch ein Fass auf und ernte große Kritik, ich mir nicht sicher bin, dass es das Wuhan Institute of Virology war, also ob es wirklich dieses chinesische Labor war. Es gibt doch auch deutliche Indikatoren dafür, dass auch die USA und Kanada da ihre Hände im Spiel gehabt haben und die Chinesen vielleicht alleine gar nicht in der Lage waren, so ein Virus zu konstruieren in letzter Konsequenz. Und natürlich gibt es diesen Verdacht, aus meiner Sicht zum Beispiel auch, bei diesem Mpox, nicht bei diesem Affenpockenvirus Stamm 2b, der dann plötzlich aufgetreten ist und der ja für Affenpocken ein völlig atypisches Verhalten gezeigt hat, sowohl vom Ansteckungsverhalten her als auch von der klinischen Ausprägung. Und auch bei Ebola ist das natürlich grundsätzlich denkbar, weil ja beispielsweise auch bekannt ist, dass manche Laboratorien und manche Personen sehr intensiv an Ebola forschen oder zumindest geforscht haben. Und Forschung bedeutet natürlich auch immer die Verlockung zu experimentieren. Und in Anbetracht dessen, dass es bedauerlicherweise unter Wissenschaftlern auch so kranke Geister gibt, die Gain-of-Function-Forschung machen, also versuchen, Krankheitserreger noch problematischer zu machen. Und Gain-of-Function geht ja in zweierlei Richtung, nicht? Das kann einerseits sein, dass man es höher pathogen macht, also krankmachender macht, als das Virus eigentlich ist. Das ist ja bei Corona passiert. Oder dass man es ansteckender, also infektiöser macht. Besonders bösartig ist es, wenn man an beiden Schrauben dreht, nicht? Und nachdem es diese Krankengeister offensichtlich gibt, wir haben ja den Beweis dafür bei SARS-CoV-2, muss man immer sozusagen vom bösesten Szenario ausgehen. Und das heißt, auch das Ebola-Virus wird für manche Leute attraktiv sein, mit dem Experimente zu machen und es zum Beispiel höher ansteckend zu machen, weil Ebola ist eigentlich sehr wenig ansteckend. wenn ich sie jetzt ganz bösartig sagen möchte, dann ist es, Ebola bekommt man nicht, Ebola holt man sich.
Nun hat die WHO wegen des aktuellen Ebola-Ausbruchs eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Ist das gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
Ob es die WHO gemacht hat, da habe ich schon meine Zweifel daran. Warum? Weil der Gesundheitsnotstand, also der Public Health Emergency of International Concern, interessanterweise ausgesprochen ja fake, es ist ein Treppenwitz, nicht? Wird ja nicht von der WHO ausgerufen, sondern vom Direktor der WHO, in dem Fall vom Dr. Tedros Ghebreyesus. Und dass der eigenwillig agieren kann, hat er gezeigt damals bei Mpox, also bei den Affenpocken, wo er ja entgegen dem Ratschlag seines Expertengremiums, das war damals, glaube ich, 7-4, gegen den Ausruf des Notstandes, er das trotzdem gemacht hat. Und insofern wäre es interessant, mir ist es jetzt nicht bekannt, wie denn hier das Expertengremium entschieden hätte oder entschieden hat und ob sich Dr. Tedros Ghebreyesus an die Empfehlung seines Expertenrates gehalten hat. Also er hat den Notstand ausgerufen und aus meiner Sicht ist es zweifelhaft, ob das wirklich berechtigt ist. Weil ähnlich auch wie bei Corona wird ja vermutlich auch in diesem Fall das möglichst stark aufgeblasen, um scheinbar zu rechtfertigen, dass sozusagen so ein Notstand ausgerufen wird. Die gemeldeten Fallzahlen sind fragwürdig. Ich kenne die Beweislage dafür nicht. Ich habe gerade vor kurzem eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, der gerade im Kongo unterwegs ist und der von 80 bestätigten Fällen gesprochen hat. Man muss ja immer sagen, die Möglichkeiten, derartige Fälle auch labortechnisch zu bestätigen, sind in diesen Ländern ja oftmals eingeschränkt. Und dafür gibt es dann eine sogenannte Falldefinition. Und oftmals wird dann anhand der Falldefinition die Zahl festgelegt. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel, wenn die Leute grippeähnliches Zustandsbild gehabt haben und dann beispielsweise Durchfall erbrechen, Einblutungen bekommen, dann laufen die dann als Ebola-Fall, ohne dass molekularbiologisch der entsprechende Beweis geführt wurde. Und insofern ist die Fallzahl bestenfalls orientierend zu nehmen und daraus wieder resultierend besteht ein Interpretationsspielraum, der offensichtlich von der WHO sehr gerne dafür genutzt wird, das Worst-Case-Szenario anzunehmen.
Wie läuft denn so eine Ebola-Krankheit ab und woran liegt es, dass die Menschen so häufig daran sterben? Also warum ist die Sterblichkeit so hoch?
Nun, die Ebola-Krankheit beginnt mit Zeichen eines grippalen Infektes und dadurch, dass das Ebola-Virus zur Gerinnselbildung in verschiedenen Gefäßen führt, werden Gerinnungsfaktoren verbraucht und die Leute beginnen dann unkontrolliert zu bluten. Und das zum Teil in innere Organe, das zum Teil auch durch Körperöffnungen nach außen. Und man kann sich leicht vorstellen, dass diese unkontrollierten Blutungen natürlich auch lebensgefährliche Folgen haben können. Man denke nur zum Beispiel an Gehirnblutungen oder Blutungen in die Lungen, wo die Leute dann sozusagen daran sterben. Und das ist leider Gottes eine Komplikation. Man kann es allerdings gerade mit intensivmedizinischen Methoden auch gut behandeln. Grundsätzlich ist Ebola nicht hochinfektiös. Das heißt, man steckt sich üblicherweise nur durch den Kontakt direkt mit Körperflüssigkeiten an. Die Infektion auf dem Atemweg ist nur theoretisch möglich bei schwerstkranken Patienten. Also ich hätte keine Sorge, auch Ebola-kranke Patienten zu betreuen.
Ist die Sterberate im Kongo oder in Uganda auch deshalb prinzipiell höher, weil die medizinische Versorgung einfach so schlecht ist und die Krankenhausbedingungen nicht so gut sind?
Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Also die Ebola-Krankheit ist schon eine schwerste Infektionskrankheit. Also die Pathogenität ist hoch, nur die Ansteckungsrate ist niedrig. Das heißt, wie gesagt, wir kennen alle aus der Corona-Zeit noch diesen sogenannten R0-Wert, also wie viele Leute in der Umgebung stecken sich bei einer infizierten Person an. Und dieser Wert lag beim letzten großen Ausbruch in Westafrika zwischen 1,4 und 1,7 ungefähr. Und das obwohl die Leute die basishygienischen Maßnahmen, die zur Verhinderung der Infektion dienen, nicht eingehalten haben. Die haben mit bloßen Händen die Leichen der an Ebola verstorbenen Personen gewaschen, um sie ins Jenseits zu begleiten. Das ist also eine traditionelle Handhabung, um sozusagen die Rückkehr der bösen Geister zu verhindern. Und man kann sich vorstellen, wenn jemand daran verstorben ist, an einem viral-hämorrhagischen Fieber, wo also die Leute dann aus allen Körperöffnungen bluten und man macht das mit bloßen Händen, dass hier die Übertragung natürlich deutlich erleichtert wird. Und selbst da war die R0 eben nur unter 2. Das heißt, wenn es unter 1 ist, dann brennt es von selber aus. Also man muss jetzt hier keine Sorge haben, aber natürlich in Afrika mit den Riten, die dort bestehen und so, ist die Übertragung leichter möglich und mangels intensivmedizinischer Betreuung oder Betreuungsmöglichkeit vielerorts ist natürlich dann auch die Tödlichkeit höher.
Gegen die aktuelle Variante des Ebola-Virus gibt es ja bisher keine Impfung, auch wenn schon dran gearbeitet wird. Gegen die anderen Varianten gibt es aber eine Impfung. Inwieweit hat diese denn bisher Wirkung gezeigt?
Es gab sogar 2 unterschiedliche Ebola-Virus-Impfstoffe, die vor schon einigen Jahren entwickelt worden sind und die laut Aussage der Anwender gute Effekte gehabt haben. Man muss aber auch sagen, dass wenn man sich dann die Daten zu den Impfungen angeschaut hat, auch die Nebenwirkungen jetzt nicht ohne waren. Das heißt, die Verträglichkeit dieser Impfungen, die war nicht so, wie wir es üblicherweise von Impfungen gewohnt sind. Und dann muss man wirklich im Einzelfall sich halt auch überlegen, rechtfertigt der Schweregrad der Erkrankung die möglichen Impfnebenwirkungen. Die Frage ist nämlich immer die, wenn ich eine Krankheit habe, die so wenig infektiös ist, wer wäre dann wirklich Kandidat und sind nicht zum Beispiel sozialpräventive Maßnahmen, wie zum Beispiel eben die Ausbildung und die Unterrichtung der Bevölkerung, bestimmte Maßnahmen zu unterlassen, nicht effektiver als die Impfung? Weil wie gesagt, Ebola ist schwer übertragbar.
Bisher sind ja die Demokratische Republik Kongo und Uganda von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen. Die Afrikanische Union sagt aber, das Virus könnte, wenn es schlecht läuft, auf 10 weitere Länder in der Nachbarschaft überspringen. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Es ist immer die Frage, wie weit das mit Uganda bereits lokale Ausbreitungen sind, was dann hieße, dass es betroffen ist. Weil die Tatsache, dass dort Patienten aufscheinen, heißt ja noch nicht, dass die Übertragung im Land stattgefunden hat. Sonst müsste man auch sagen, Deutschland ist davon betroffen, weil jetzt ein US-amerikanischer Arzt mit Ebola an die Charité in Berlin sozusagen geflogen worden ist. Auch dieses ganze Könnte-Szenario halte ich für fiktiv. Wie gesagt, die Übertragung ist schwierig. Ich wiederhole mich da, man bekommt es nicht, man holt es sich. Basishygienische Maßnahmen sind bereits ausreichend, um die Übertragung zu verhindern. Nur um ein Beispiel zu nennen, wenn ich also ein medizinisches Personal habe und das trägt eine Schürze, Handschuhe, eine Brille und einen Mund-Nasen-Schutz, dann ist der Schutz bereits ausreichend. Aus meiner Sicht sind also diese Totalvermummungen und so weiter in erster Linie darauf zurückzuführen, um auch optisch darauf hinzuweisen, dass hier etwas ganz Besonderes los ist und um etwaig kleinste Übertragungslücken noch zu schließen, die eigentlich im Routinebetrieb nicht vorkommen sollten. Also von der Seite her zu sagen, es könnte in anderen Ländern auch noch auftreten und deswegen verhängen wir schon einmal im Vorhinein so einen Public Health Emergency of International Concern, um Einfluss zu nehmen oder Einfluss nehmen zu können, halte ich für eine übertriebene Maßnahme, wie man überhaupt sagen muss, dass bisher noch aus keinem Ebola-Ausbruch, und wir kennen offiziell aus den letzten Jahren insgesamt 40 Ausbrüche, in Westafrika, da waren betroffen Sierra Leone und Liberia und Guinea, also in 3 Ländern, aber das war auch, weil der Ausbruch im Dreiländereck stattgefunden hat und vor allem ein sehr reger Grenzverkehr über die internationalen Grenzen damals dort war. Aber von dort ausgehend gab es zwar Einzelfälle, die woanders hingeflogen wurden oder woanders hingegangen sind, die aber sozusagen keine Sekundärwelle ausgelöst haben. Und insofern halte ich diese Maßnahme für überzogen persönlich. Aber wie gesagt, man müsste wirklich auch versuchen herauszufinden, wie denn das Expertengremium in der WHO hier entschieden hat und ob die überhaupt dafür waren, hier jetzt einen Fake auszurufen.
Über den aktuellen Ebola-Ausbruch in Zentralafrika und die Reaktion der WHO sprach ich mit dem österreichischen Mediziner und Biologen Professor Martin Haditsch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke vielmals für das Gespräch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Nur noch 11 Monate, dann wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt und seit Monaten führt Jordan Bardella vom Rassemblement National die Umfragen an. Das liegt sicher an der Politik, die die anderen Parteien seit Jahren gemacht haben und am politischen Angebot des RN, aber Jordan Bardella hat auch einen wichtigen und einflussreichen Freund in den Medien, nämlich den bretonischen Milliardär Vincent Bolloré. Bolloré hat sich in den letzten Jahren in Frankreich ein Imperium an Zeitungen, Verlagen, Radio- und Fernsehsendern zusammengekauft und deren politische Ausrichtung nach und nach Richtung rechtskonservativ verändert. Kürzlich war Bolloré auch Thema beim Filmfestival in Cannes. Eine Petition von Filmschaffenden gegen seinen wachsenden Einfluss auf die Filmbranche haben inzwischen mehr als 3000 Künstler unterschrieben. Über das Phänomen Vincent Bolloré spreche ich jetzt mit dem Literaturwissenschaftler und Romanisten Professor Robert Kopp, der lange Zeit an der Pariser Sorbonne gelehrt hat und auch in Paris lebt. Gegenwärtig arbeitet er in der Redaktion der Zeitschrift Revue des Deux Mondes. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Professor Kopp, seit wann spielt Vincent Bolloré in der französischen Medienwelt eine wichtige Rolle? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, er spielt in der Medienwelt seit ungefähr 15 Jahren eine wesentliche Rolle. Er hat langsam aber sicher verschiedene Zeitschriften und Zeitungen aufgekauft, dann auch Verlagshäuser und hat vor allem sich im Fernsehen festgesetzt. Er hat den Canal Plus, eine private Fernsehstation, gekauft und auch CNews, den meist eingeschalteten französischen Nachrichtensender. Dann Europe Numéro 1. Er ist also im Fernsehen, im Radio, in der Presse und im Verlagswesen tätig. Und etwa seit jetzt 7 Jahren werden auch immer wieder Vorwürfe laut, er nehme zu großen Einfluss auf die von ihm erworbenen Medien.
Was denken Sie, ist Bollorés Beweggrund, so viel Geld in Medien zu stecken? Was will er erreichen?
Vermutlich 2 Dinge, denn Unternehmer sind ja nicht vor allem Täter der Menschheit. Die wollen ja eigentlich auch ihr Vermögen erhöhen. Das ist das eine. Er ist nicht der Einzige. Es gibt andere Milliardäre, die sich im Verlagswesen breit machen. Die einen sind links, die anderen sind rechts. Auf der rechten Seite hat man zum Beispiel neben Bolloré, aber ein bisschen bescheidener, Pierre-Édouard Therin. Er hat Radio Notre-Dame gekauft, dann die Zeitschrift Marianne oder Alors Actuel. Und auf der linken Seite haben wir Mathieu Pigas. Den nennt man in Frankreich sogar Le Bolloré de Gauche, den linken Bolloré. Und er hat Libération gekauft, unterstützt Le Monde, unterstützt Nouvelle Observateur. Also auf der einen Seite geht es ums Geschäft und auf der anderen Seite geht es um die politische Einflussnahme.
Kürzlich war Bolloré in den Schlagzeilen, weil er im Verlag Grasset den langjährigen Verlagsleiter Olivier Nourrat entlassen hatte und einen seiner Leute an die Spitze des alteingesessenen Hauses gesetzt hat. Da gab es Protest von Dutzenden Autoren. Warum wurde denn Nourrat abgesetzt?
Vermutlich, weil die Resultate des Verlages nicht dem entsprachen, was Bolloré erwartet hat. Die Umsatzzahlen gingen zurück, der Lohn von Nourrat war zu hoch und es gab auch Unstimmigkeiten um die Programmierung eines algerischen Schriftstellers, Boualem Sansal. der lange Zeit in Algerien inhaftiert war und dann unter anderem durch deutsche Vermittlung jetzt freigelassen wurde. Aber immerhin, vermutlich sind es vor allem ökonomische Gründe und nicht ideologische. Denn Grasse ist weder betont links noch betont rechts. Es ist ein vielseitiger Verlag mit einem sehr weiten Spektrum.
Aber einige Autoren wollen den Verlag jetzt verlassen. Wie wichtig sind diese Schriftsteller?
Ja, einige Autoren wollen den Verlag verlassen. Es gibt natürlich einen Präzedenzfall. Vor ein paar Jahren hat Bolloré bereits das Verlagshaus Fayard gekauft, bekannt für seine historischen Publikationen. Viele große, maßgebenden Biografien sind bei Fayard erschienen. Und seit Bolloré das Haus besitzt, sind natürlich Autoren wie Bardella, Zemmour, Philippe de Villiers oder der Ex-Präsident Sarkozy bevorzugte Autoren, was nicht heißt, dass man die anderen nicht mehr publiziert. Und die Ausrichtung von Fayard ist natürlich ein bisschen mehr nach rechts gerutscht und die Autoren, die den Verlag Grasse verlassen wollen, befürchten, dass Bolloré auch auf das Programm von Grasse Einfluss nehmen will. Allerdings, bisher spürt man das noch nicht.
Sie haben erwähnt, dass Bolloré auch Hauptaktionär beim Fernseh- und Streamingunternehmen Canal Plus ist. Da gab es ja kürzlich diese Petition von 600 Filmschaffenden gegen Bolloré, gegen seinen Einfluss auf das Filmgeschäft. In dieser Petition schreiben die Filmschaffenden wörtlich: Indem wir das französische Kino in den Händen eines Unternehmers der extremen Rechten lassen, riskieren wir nicht nur eine Vereinheitlichung der Filme, sondern auch eine faschistische Kontrolle unserer kollektiven Vorstellung. Also faschistische Kontrolle, ist da das Vokabular etwas verrutscht?
Ja, ich glaube, die haben sich ein bisschen versprochen. Das ist der zweite Akt dieses Psychodramas. Der erste war eben die Absetzung von Olivier Nora und das gleich am Vorabend der Eröffnung der Pariser Buchmesse. Da hat man natürlich eine gewisse Resonanz gehabt. Und die Proteste der Filmschaffenden am Vorabend der Eröffnung des Festivals von Cannes. Und zwar darum, weil Bolloré mitgeteilt hat, er wolle die Kinosäle UGC, die er bereits zu einem Drittel besitzt, ganz kaufen. Das insgesamt in Frankreich etwa 50 Kinosäle mit vielleicht etwa 2.500.000 Zuschauern pro Jahr. Aber der Einfluss von Bolloré durch Canal Plus auf das Filmschaffen, den suchen sie absolut vergeblich. Ich nenne zwei Beispiele. Canal Plus ist der Hauptsponsor der französischen Filme. Und zum Beispiel einen Film über AIDS wie 120 Schläge pro Minute, also Herzschläge pro Minute, der wurde von ein paar Jahren durchaus von Canal Plus, also von Bolloré, finanziert. Und der einzige Film, der ein bisschen rasch von den Leinwänden verschwunden ist, ist derjenige von François Ozon über die Übergriffe, die sexuellen, in der französischen Kirche. Grâce à Dieu, Gott sei Dank, war der Titel. Das ist das letzte Wort des Erzbischofs von Paris im Film. Grâce à Dieu, Gott sei Dank, ist das Ganze verjährt. Aber wie gesagt, dieser sehr kritische Film, der wurde auch finanziert von Canal+. Also, dass jetzt plötzlich im französischen Film nur noch Propagandafilme gemacht würden, ist vollkommen übertrieben. Die ganze Sache ist natürlich auf der einen Seite, auf der linken Seite, ernsthafte Gefährdung der Demokratie. Es stimmt, dass der französische Schriftsteller Orsenat schon vor ein paar Jahren ein Märchen geschrieben hat, L'Ogre, der Menschenfresser oder der Riese. Den kennen wir ja auch aus den Grimm-Märchen. Und man hat vermutet, hinter diesem L'Ogre stehe Bolloré. Aber auf der rechten Seite ist das Ganze ein Sturm im Wasserglas. Und aus einer gewissen Distanz betrachtet, eine typisch französische Aufregung, die allerdings zeigt, dass der Stellenwert von Literatur und Film oder von Kultur ganz allgemein in Frankreich noch relativ hoch ist, vielleicht ein bisschen größer als anderswo, besonders im zentralisierten Frankreich, wo Paris natürlich als Resonanzboden für solche Sachen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen des nächsten Jahres dient.
Der Philosoph Pascal Bruckner bezeichnet Bolloré als einen Vertreter des alten Antisemitismus der katholischen Bourgeoisie in Frankreich. Ist das einfach eine Diffamierung oder ist da was dran?
Ich glaube, es geht weniger um Antisemitismus als um Anti-Judaismus. Man darf nicht übersehen, dass im Christentum, in der katholischen Kirche, aber auch bei den Reformierten, die Juden eine besondere Stellung einnehmen. Bis zum Konzil Vatikan II war nach offizieller Wortwahl waren die Juden das Volk, das Jesus getötet hat. Und diese Redeweise wurde erst bei Vatikan II abgeschafft. Auch in der Liturgie wurden auch die Gebete zu Ungunsten der Juden erst dann ausgemerzt. Dass es hier um einen alten christlichen Antijudaismus handeln könnte, scheint mir wahrscheinlich als um einen Antisemitismus. Aber es ist wahr, dass in Frankreich der Antisemitismus immer wieder auch auftaucht, allerdings weniger von christlicher Seite als von Seiten des Islam. Nicht überschätzen.
Wenn man das Wirken Vincent Bollorés in den Medien insgesamt betrachtet, wie groß ist sein Einfluss heute auf die politische Stimmung in Frankreich?
Wie soll man das messen? Er unterstützt natürlich ganz klar das Rassemblement National, das heißt jetzt vor allem Jordan Bardella, im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen von 2027. Und die Möglichkeit, dass es zu einem Duell kommt zwischen der extremen Linken und der extremen Rechten, ist nicht auszuschließen, umso mehr, als sich in der Mitte der Reigen der Kandidaten immer zahlreicher zeigt. Also er wird dort versuchen, mitzumischen und wenn sich die gemäßigte Rechte und die Mitte nicht zusammenraufen, wird es tatsächlich zu dieser Ausmarschung kommen und dann, das glauben die meisten Beobachter, wird Bardella das Rennen machen, genauso wie Meloni das Rennen in Italien gemacht hat.
Über den französischen Milliardär und Medienmogul Vincent Bolloré sprach ich mit dem Schweizer Literaturwissenschaftler und Romanisten Professor Robert Kopp, der lange an der Pariser Sorbonne gelehrt hat und auch in Paris lebt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Auch in dieser Woche geht wieder viel Post beim Bundesverfassungsgericht ein, darunter eine Verfassungsbeschwerde aus Sachsen. Sie betrifft die sächsische Landtagswahl 2024 und die Frage, ob sich der sächsische Verfassungsgerichtshof nicht doch eingehend mit der wundersamen Stimmenvermehrung beim Auszählen zugunsten der Grünen befassen sollte. Hoffentlich nimmt Karlsruhe diese Beschwerde an. Andernfalls wird das Misstrauen in die Integrität von Wahlen in Deutschland weiter wachsen, meint Silke Hasselmann.
Ein Informatiker und eine Staatsanwältin aus dem Freistaat Sachsen wollen sich mit einem Beschluss des sächsischen Verfassungsgerichtshofes nicht zufrieden geben. Die Richter hatten 2025 eine Wahlprüfungsbeschwerde verworfen, bevor sie sich mit dem Hauptargument der beiden Beschwerdeführer befassen konnten oder wollten. Rechtliches Gehör nicht beachtet, machen sie nun in Karlsruhe geltend. Ich bin mir sicher, nicht nur in Sachsen drücken viele Menschen Ihnen und Ihrem Anwalt Markus Pretzell alle Daumen für einen Erfolg. Der würde schon darin bestehen, dass Karlsruhe ihre Verfassungsbeschwerde annimmt, statt sie, wie zumeist üblich, ohne Begründung und Erläuterung abzuweisen. Denn der Fall hat eine Bedeutung, die weit über die Belange der beiden Beschwerdeführer, gar der sächsischen Wahlberechtigten, hinausgeht. So verständlich es sogar für den juristischen Laien wie mich sein mag, dass die zwei Senate am Bundesverfassungsgericht nicht jede der jährlich in fünfstelliger Zahl eintreffenden Verfassungsklagen und Beschwerden annehmen können, so sehr wäre es uns allen zu wünschen, dass Karlsruhe die weitreichende Relevanz und das öffentliche Interesse an der gründlichen Befassung dieses konkreten Falles erkennt. Warum? Grund 1. Was sich in Sachsen 2024 nach dem Schließen der Landtagswahllokale zugetragen hat, schreit geradezu danach, aufgeklärt und am Ende parteipolitisch blind durch ein Verfassungsgericht beurteilt zu werden. Zu profund sind die Zweifel am damaligen Auszählungsergebnis, das den Grünen buchstäblich über Nacht aus dem Nichts 45.000 Stimmen zuerkannte, die beim besten Willen weder mathematisch noch denklogisch zu erklären sind, den Grünen aber letztlich doch noch knapp über die 5%-Hürde halfen. Grund 2. Es gilt, dem bereits verbreiteten Misstrauen unter vielen Bürgern entgegenzuwirken, ob der deutsche Staat noch für demokratisch wie technisch einwandfreie Wahlen sorgt und ob im Zweifel die dritte Gewalt, die Judikative, in jeder Hinsicht unser Wahlrecht schützt. Bekanntlich können wenige Stimmen mehr oder weniger für eine Partei oder einen Direktkandidaten über die Machtverhältnisse und über die Größe der Opposition im Parlament und Regierung entscheiden, siehe Sachsen. Nun höre ich schon die Gegenworte Verschwörungstheorie, Desinformation, Delegitimierung von Wahlen, ruhig Blut. Spätestens seit den fast flächendeckenden Manipulationen bei der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2021, die sich nicht unter der Decke halten ließen und dennoch offiziell bis heute überwiegend unter dem niedlichen Begriff Wahlpannen firmieren, wissen die Leute, Himmel, so etwas ist ja doch auch in Deutschland in großem Stil möglich. Hinzu kommt, dass es erstmalig realistisch erscheint, dass bei der nächsten Regierungsbildung in den Ländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern kein Weg mehr an der AfD vorbeiführt. Schon witzeln die einen, dass die OECD hoffentlich internationale Wahlbeobachter schickt, andere verweisen auf die vielen Facetten und Auswüchse im sogenannten Kampf gegen Rechts, aka AfD, die man bis vor kurzem auch noch für unmöglich gehalten hatte. Warum sollten da Wahlen ein Tabu sein, fragen sich immer mehr Menschen angesichts beständig steigender Umfrageergebnisse für die AfD bei gleichzeitig schwindsüchtigen Werten vor allem für die Unionsparteien und die SPD. Diese Umfragen scheinen ja zu zeigen, dass die Angst-, Hetz-, Verbotskampagnen gegen den politischen Mitbewerber AfD immer weniger Menschen davon abhalten, genau diese Partei zu wählen. Bevor es für die anderen nicht einmal mehr dann reichen würde, wenn sie, wie Weiland zu den Wahlen in der DDR, eine Art nationale Front bilden und in einer Vierer- oder gar Fünfer-Koalition regieren, könnte sich manch einer versucht fühlen, spätestens bei der Wahl selbst einzugreifen. Natürlich, um das Schlimmste zu verhindern, also eine Art Machtergreifung durch einen Hitler 2.0 als dem nächsten Ministerpräsidenten oder so. Demokratische Wahl hin oder her. Nun ist auch klar, so einfach lässt sich ein Wahlbetrug nicht herbeiführen. Die allermeisten Wahlhelfer mögen ihre Parteipräferenz oder Antipathie haben, aber systematisch Stimmen absichtlich verschwinden lassen oder falsch zuordnen, daran denken die meisten nicht einmal. Doch machen wir uns nichts vor, das Misstrauen in größer werdenden Bevölkerungsteilen beruht vor allem auf der Erfahrung, dass zuletzt eben nicht nur Gevatter Zufall und der Mensch als fehleranfälliges Wesen die Einfallstore für verfälschte Wahlergebnisse sind, sondern sehr wohl auch absichtsvoll geplante Manipulationen, besonders gern bei der Briefwahl. Was also tun? Jeder Bürger darf und kann sich in seiner Kommune melden, um Wahlhelfer zu sein. Die meisten Kommunen suchen freiwillige Wahlhelfer und greifen am Ende mangels Rückmeldungen auf Staatsbedienstete zurück, die sie verpflichten können. Jeder kann und darf auch der Stimmenauszählung beiwohnen. Das war übrigens sogar in der DDR erlaubt und bei der letzten Kommunalwahl im Mai 1989 hatten so viele Bürger dieses Recht wahrgenommen wie nie zuvor. Nur so kam überhaupt heraus, dass nicht wie offiziell angesagt und üblich 99% der Wahlberechtigten die Parteien der Nationalen Front gewählt hatten, sondern dass in manchen Wahlkreisen bis zu 20% Nein-Stimmen zu verzeichnen waren. Also raus aus dem Sessel. Und was die sächsische Landtagswahl von 2024 und das wie von Zauberhand ermittelte Grünen-Ergebnis angeht, so möge Karlsruhe die gerade eingegangene Verfassungsbeschwerde annehmen.
Sie hörten einen Kommentar von Silke Hasselmann. In gut zwei Wochen, am 14. Juni, wird über die Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz abgestimmt, auch genannt Nachhaltigkeitsinitiative. Ziel der Initianten ist es, die Schweizer Wohnbevölkerung bis 2050 unter 10 Millionen zu halten. Begründet wird die Initiative unter anderem damit, dass durch die ungezügelte Zuwanderung Wohnungsnot entsteht und die Mieten steigen, die Landschaft zu betoniert wird, Straßen und Züge überfüllt seien und auch die Kriminalität ansteige. Wir wollen hier im Kontrafunk jetzt mal auf die wirtschaftliche Seite der Zuwanderung blicken und die Auswirkungen auf den Wohlstand im Land. Dazu begrüße ich den Wirtschaftsjournalisten Werner von Tobel. Guten Tag.
Guten Tag meinerseits.
Herr von Tobel, die Gegner der Nachhaltigkeitsinitiative sagen, Zuwanderung sei gut für die Schweiz, sie löse das Fachkräfteproblem und das Bruttoinlandprodukt sei auch gestiegen seit der Einführung der Personenfreizügigkeit. Also wenn wir erst einmal auf das Thema Fachkräftemangel schauen, was geschieht da durch die Zuwanderung, wenn man es genauer betrachtet?
Wenn man es genauer betrachtet, sieht man, dass durch die Zuwanderung natürlich immer wieder ein neuer Bedarf an Arbeitskräften entsteht. Und normalerweise passiert das so, dass wir Firmen anlocken, dank günstigen Steuern. Die lassen sich dann in der Schweiz nieder, suchen Fachpersonal, das meistens sehr gut bezahlt ist. Und dieses Fachpersonal lebt ja dann auch in der Schweiz, konsumiert hier und vor allem braucht Wohnungen, die erst gebaut werden müssen. Und dann haben wir eine quasi nachgeschobene Immigration von Leuten, die dann die Wohnungen bauen für die Neuzugezogenen, die ihre Kinder hüten, die in den Schulen ihre Kinder erlernen, kreieren ihre eigene Nachfrage, die dann wiederum nach Einwanderung ruft. Weil die wandern ja im Prinzip in eine weitgehend vollbeschäftigte Schweiz ein.
Das heißt, Zuwanderung produziert immer neue Zuwanderung.
Klar, das sieht man in der Schweiz auch ganz klar. Wir haben eine Zuwanderung, die nicht nur die demografische Lücke schließt, auf die wir vielleicht noch zu reden kommen, sondern die geht ständig weiter. Also wir haben in den letzten 10 Jahren eine Einwanderung gehabt, Arbeitseinwanderung, also ohne Asylanten, von im Schnitt 100.000 pro Jahr.
Sie haben die Demografie angesprochen. Hat denn die Schweiz auch dieses Problem wie viele westliche Länder, dass sie langsam immer älter wird?
Ja, klar. Also wir sind, ich glaube, die neuesten Zahlen sind 1,29 Kinder pro Frau und das ist sogar noch ein bisschen weniger wie Deutschland und Österreich. Aber wir sind in der Größenordnung, wo man ohne Einwanderzuwanderung schrumpft, ja.
Was ist mit dem Bruttoinlandprodukt? Das ist ja eigentlich immer gestiegen seit Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Spricht das nicht für die Zuwanderung?
Kommt darauf an, welchen Maßstab man nimmt. Also erstens, wir haben pro Kopf nicht etwa gleich viel wie Deutschland und Österreich oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Wäre es ohne Zuwanderung noch weniger gewesen? Wahrscheinlich nicht. Und man muss ja auch bedenken, ein beträchtlicher Teil des BIPs wird ja dadurch aufgebracht, dass wir für die neuen Wohnungen bauen müssen, Infrastruktur aufbauen müssen und so. Und das ist dann eigentlich im Sinne der bestehenden Bevölkerung ist das gar kein Wachstum, sondern das sind Ausgaben, die nötig werden, um diese Leute anzusiedeln. Und wenn man das abziehen würde, dann wäre man nahe bei null. Und wenn man darüber hinaus mal nicht die BIP-Zahlen betrachtet, sondern die Lohnentwicklung, dann war die sehr schwach, bis in vielen Branchen auch negativ. Also zu behaupten, dass wir die Einwanderung brauchen, um zu wachsen, das lässt sich eigentlich mit Zahlen nicht belegen. Da kann man auch immer das Gegenteil genauso gut belegen.
Was sind es für Kosten der Zuwanderung, die aus Ihrer Sicht in der Politik und auch in der medialen Debatte unterschlagen oder zumindest zu wenig betrachtet werden? Was ist das im Einzelnen?
Also zum einen geht es um die Kosten, die ich erwähnt habe. Also die Leute, die neu kommen, müssen installiert werden, Schulen müssen ausgebaut werden, die Energieversorgung muss ausgebaut werden, das kostet. Und dann gibt es natürlich die Kosten bei Wohnungen und Mieten. Also die Schweiz hat etwas anders wie Österreich und Deutschland. Wir haben eine relativ hochqualifizierte Einwanderung, also Expats, Leute, die ihr Geld verdienen auf der Pharmaindustrie, auf diesen Metaversen und so. Und da sind die Löhne im Schnitt deutlich höher wie in der Schweiz. Und auf dem Immobilienmarkt, das wissen Sie, da entscheiden nicht die Kosten über die Preise, sondern die Kaufkraft der Nachfrager. Und dann haben wir vor allem in den Gebieten, wo viele Expats einwandern, also Zug, Zürich, Genf und andere, haben wir sehr hohe Mieten. Also ich habe kürzlich mal nachgeschaut, in Zug zum Beispiel, 4-Zimmer-Wohnung, da lag der Schnitt der ersten 14 angebotenen Wohnungen etwa bei 5.000 Franken. Und das mittlere Familieneinkommen auch in Zug liegt rund 8.000 Franken. Für den Normalverdiener ist das sehr teuer, weil wir müssen die Mieten bezahlen, die man eben von den reichen Zuwanderern abverlangen kann. Auch in Zürich liegt 4-Zimmer-Wohnungen unter 4.000, gibt es kaum, und das steuerbare Familieneinkommen liegt etwa bei 6, 6,5. Also das für einen Normalverdiener geht das eigentlich gar nicht mehr. Und das ist ein Riesenkostenfaktor und auch ein Riesenumverteilungsfaktor, weil irgendjemand kassiert ja das. Also wenn Sie früher mal ein Einfamilienhäuschen geerbt haben von Ihren Eltern, dann kann man das jetzt typischerweise umgebaut in einen 4-5-Zimmer-Block. Von zwei in dieser Mieter können Sie leben, ohne selber arbeiten zu müssen. Und das gibt natürlich eine große Umverteilung zugunsten von relativ wenigen Bodenbesitzern, die von den Mietern bezahlt werden muss.
Das heißt, wer in der Schweiz leidet aus Ihrer Sicht langfristig am meisten unter hoher Zuwanderung? Also wer hat den größten Wohlstandsverlust zu tragen? Kann man das auch altersmäßig ausdrücken?
Ja, grundsätzlich sind die Mieter. Die anderen profitieren zum Teil davon, dass die Wirtschaft insgesamt noch recht gut läuft. Aber über die Mieten findet eine Riesenumverteilung statt. Also es sind die Mieter und das sind vom Einkommen her die unteren zwei Drittel vielleicht.
Gibt es Ökonomen in der Schweiz, die diese wahren Kosten der Zuwanderung klar aufzeigen?
Ja, doch, es gibt ein paar, aber relativ wenig. Also ich habe mal untersucht, wie groß die Umverteilung ist, jetzt rein über die Bodenpreise. Und bin auf eine Summe von 80 bis 100 Milliarden jährlich gekommen. Also das schließt alles ein. Also wenn ich jetzt meine Wohnung, die ich mal für 900.000 gekauft habe, verkaufen würde für 1 Million mehr, dann wäre diese Million Teil dieser 80 Milliarden. Und solange ich es nicht verkaufe, habe ich zwar den theoretischen Gewinn, aber ist dann bei meinen 80 Milliarden nicht eingerechnet. Das ist aber von den Kollegen überhaupt nicht aufgenommen worden. Aber es gab dann eine andere Studie, die noch ein bisschen wissenschaftlicher gemacht worden ist und die genau gleichen Größenordnungen, aber hat es ein bisschen anders berechnet. Also hat dann die nicht realisierten Gewinne auch noch dazu gerechnet und dann kommen wir auf 150, 160 Milliarden. Das sind 20% des BIP fast. Und das ist eine Umverteilung, die mit Lohnerhöhungen oder irgendwelcher 13. AHV überhaupt nicht vergleichbar ist. Das sind Welten dazwischen, was man da als Umverteilung erlebt. Und das wird sehr wenig thematisiert, seltsamerweise.
Was denken Sie, was sind die Gründe dafür, dass die Ökonomen in der Schweiz diese wahren Kosten der Zuwanderung gar nicht so genau benennen wollen?
Ein Grund dafür ist sicher auch die Lobby der Immobilienbesitzer, also der Hauseigentümerverband, die ständig mit einem Narrativ unterwegs sind und sagen, das Bauen ist immer teurer geworden. Es gibt mehr Einsprachen natürlich, die Bauvorschriften sind ein bisschen mehr geworden und da kann man eine ganze Litanie aufzeichnen und den Eindruck erwecken, das seien effektive Kosten, die ich als Mieter bezahle. Aber 50, manchmal 60, 70% dessen, was ich als Miete bezahle, ist in den allermeisten Fällen ist das einfach Entschädigung für die Bodenbesitzer, die halt ihren Boden mit 1 Million bewerten können und dann darauf 3% Rendite nehmen und dann das kassieren. Aber es gelingt dieser Lobby, so das Narrativ zu entwickeln, dass das Wohnen an sich teuer sei. Und dann kommt man sich nicht auf die Idee, dass da letztlich einfach eine Umverteilung stattfindet, wenn man glaubt, dass das effektive Kosten sind. Also ich habe die Sache danach noch ein bisschen anders ausgerechnet. Welcher Prozent des BIP, des Bruttoinlandprodukts, wird dafür verwendet, Wohnungen zu bauen, zu unterhalten, zu verwalten und so weiter? Und da gibt es auch Zahlen und da kommt man etwa auf 7-8% des BIP, also effektive Aufwand gemessen an Arbeitsstunden oder wie man es immer messen will, ist unter 10%. Und inzwischen sagt man aber, es sei üblich, wenn man weniger als 30% des Lohnes für die Miete ausgäbe, könnte man von Glück reden. Das sind einfach Dimensionen verschoben worden, die nicht mehr hinterfragt werden.
Die direkte Demokratie ist ja in der Schweiz auch ein hohes Gut. Und in welcher Weise wird auch die durch die Zuwanderung beeinflusst bzw. vielleicht sogar beeinträchtigt?
Ja, also ein Problem ist, wir haben natürlich mit diesen hohen Mieten haben wir eine Gentrifizierung. Das heißt, ärmere Bevölkerung muss raus, die reichere kommt rein. Und unsere Demokratie ist ja aufgebaut von der Gemeinde her. Also man muss sich beteiligen an der Gemeinde, an den Gemeindeangelegenheiten. Politische Karrieren fangen normalerweise in der Gemeinde an. Und jetzt sind natürlich diese Gemeinden durch diese Zentrifizierung stark gefährdet. Es findet ein Durchlauf statt und in der Schweiz Mieter wechseln alle 5-6 Jahre die Wohnung. Keiner ist mehr sicher, ob er lange bleiben kann. Also es gab eine Umfrage, die hat gezeigt, dass 80% der Mieter damit rechnen, dass sie ihre Wohnung verlassen müssen, weil es für die Hausbesitzer natürlich lohnend ist, ein altes Haus abzureißen und dann kriegst du neue Mieter rein. Das Mietrecht gibt einen gewissen Schutz für Mieter, die schon länger da waren. Und wenn du neu vermietest und die abreißt und neu vermietest, dann kannst du Marktpreise verlangen, die 30%, 40%, 50% höher sind. Und du kannst in der Regel auch auf dem gleichen Boden mehr bauen. Und deswegen gibt's schon fast einen Zwang für Hausbesitzer, Immobilienbesitzer, eben alte Mieter rauszuwerfen und neue reinzuholen, neue teure Immigranten, die Geld haben. Und das ist natürlich eine Gefährdung der Demokratie, weil die ja unten anfängt.
Über die ökonomischen Kosten der starken Zuwanderung in der Schweiz sprach ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Werner von Tobel. Herzlichen Dank.
Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es sei was hängen geblieben bei den Hörerinnen und Hörern.
Und die Abstimmung über die Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz ist am 14. Juni 2026. Der Kontrafunk wird ausführlich darüber berichten. Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Danke, dass Sie dabei waren. In unserer Sendung Mensch und Medizin geht es heute unter anderem um das Immunsystem. Der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert plädiert für eine Abkehr von der reinen Maschinenmedizin hin zu einem ganzheitlichen Blick. Mensch und Medizin hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 21 Uhr. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Romy Arndt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.